Anything is possible. You can do anything, egal ob du es jetzt schon kannst, du wirst es lernen können und es wird auch die Möglichkeit geben, dass du deine Flügel einfach spreizen kannst und fliegen kannst und du immer jemanden haben wirst, der sagt, go.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hannah und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Katja, herzlich willkommen im Podcast. Du bist Director und People and Change Lead Workforce Transformation. Was denken eigentlich deine Kinder, was du den lieben langen Tag bei PwC so machst?
Hi, liebe Hannah, schön, dass ich hier sein darf. Was denken meine Kinder? Meine Kinder denken, dass ich am Laptop sitze und nur mit Menschen spreche den ganzen Tag. Eigentlich produziere ich gar nichts, nur ganz viele Telefonstunden.
Und was machst du wirklich? Wie würdest du es selbst beschreiben?
Ich begleite fantastische Kundinnen in ihren Transformationsreisen aus der menschlichen Perspektive.
Danke auf jeden Fall schon mal für diesen ersten kleinen Teaser in dein tägliches Doing. Ich bin schon total gespannt, was du heute sonst noch so erzählen wirst. Aber bevor wir so richtig einsteigen, setze ich diese Folge mal kurz in den richtigen Kontext. Und zwar haben wir ja heute eine sehr spezielle, besondere Folge, nämlich ein Ask Me Anything Special. Das bedeutet, anstatt dass ich dich heute nur mit meinen Fragen löchere, so wie ich sonst immer mache, haben wir vorab unsere HörerInnen über verschiedene Kanäle dazu aufgerufen, uns ihre Fragen zuzusenden. Und die werde ich dir dann heute auch auf jeden Fall stellen. Also falls du da draußen, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns eine Frage zugeschickt hast, du kannst dir sicher sein, dass diese heute von Katja, von dir, beantwortet wird. Die Idee für dieses Ask Me Anything Special kam ja von dir selbst, liebe Katja. Wie bist du eigentlich darauf gekommen?
Ich finde es super wichtig, wenn wir Formate produzieren, die eine breite Audience erreichen sollen, dass diese entsprechend auch maßgeschneidert sind. Ja, vor allem beim Thema Kommunikation, das sehe ich in meinen Projekten, das sehe ich in meiner tagtäglichen Arbeit, ist es einfach super essentiell, dass es auf den Hörer, den Empfänger, die Empfängerin angepasst ist. Ja, nicht jeder möchte zu allem was hören. Nicht jede Information ist für jeden relevant, aber die relevanten Dinge sollen schon bei denen ankommen, die sie auch hören wollen. Und daher dachte ich einfach, wenn wir jetzt einen Podcast machen, sicherlich sind deine Fragen auch super spannend, Hannah, aber noch besser zu verstehen, was eigentlich unsere Hörer hören wollen und dass ich dann hoffentlich auch diese Antworten zufriedenstellend geben kann. Aus meiner Perspektive natürlich, ja.
Da bin ich mir ganz sicher. Deshalb hast du bei mir damit ja auch echt offene Türen eingerannt. Du hast ja viele Jahre in den USA gelebt. Hat das eigentlich deine Art und Weise zu kommunizieren irgendwie verändert?
300%. Ja, also ich bin ja, ich würde es fast sagen, in den USA professionell aufgewachsen. Ich habe vorher eigentlich nie in Deutschland gearbeitet. Ich habe in 2004 in meinem ersten Job als Praktikantin bei PwC in Detroit gestartet und hatte immer wirklich sehr viel Ownership, die Möglichkeit, mich komplett auszutoben, hatte immer tolle KundInnen und vor allem fantastisches Leadership, die mich gefördert und gefordert haben, immer mit großer Transparenz, Offenheit und Authentizität kommuniziert. Und mich auch immer eingebunden, was natürlich dann eine super Auswirkung hatte auf wie ich Menschen führe, wie ich kommuniziere. Und für mich ist das vor allem diese Connection auf einer persönlichen Ebene zu finden, weil alles andere drumherum dann eigentlich von alleine läuft.
Aus unseren vorherigen Gesprächen weiß ich, dass dein Herz auch für andere Länder und Städte schlägt, zum Beispiel Paris. Aber du hast dich trotzdem für die USA entschieden damals. Warum denn eigentlich?
Ich bin in Ostdeutschland oder damalig Ostdeutschland aufgewachsen. Ich habe immer schon groß geträumt und das, was ich von den USA erkannte, ich glaube, der Martin Paul, wenn er zuhört, schmunzelt jetzt, denn darüber sprechen wir relativ oft, hat einfach in mir dieses Anything is possible, you can do anything, egal ob du es jetzt schon kannst, du wirst es lernen können und es wird auch die Möglichkeit geben, dass du deine Flügel einfach spreizen kannst und fliegen kannst und du immer jemanden haben wirst, der sagt, go, ja, just do it und dich animiert, weil diese Can-Do-Attitude und dieses auch totale American Spirit, dass du kannst alles probieren, du wirst vielleicht nicht immer in allem erfolgreich sein, aber du kannst es zumindest ausprobieren und schauen, ob es das ist, was du gerne tun möchtest und wenn nicht, dann machst du halt was anderes. Ja, das heißt dieses, ich probiere, ich erfinde mich neu, ich lerne, wenn das eine vielleicht nicht das Richtige war und schaue mich einfach um das hat mich so maximal gereizt und reizt mich jetzt auch weiterhin und ist auch das, was ich in meinem tiefsten Kern in mir habe und auch an alle, die irgendwas mit mir zu tun haben, permanent weitergebe, ob sie es wollen oder nicht.
Auf jeden Fall. Das konnte ich auch schon anmerken oder merken bei dir. Je nach Land unterscheidet sich ja nicht nur die Kommunikationskultur, auf die wir jetzt schon so ein bisschen eingegangen sind, sondern auch die Unternehmens- und die Teamkultur ist ja häufig eine andere. Und damit kommen wir tatsächlich auch schon zur ersten Hörerfrage. Der Georg möchte nämlich wissen, erstens, welche Painpoints du aktuell bei vielen Firmen siehst und zweitens, wie die Unternehmens- und Teamkultur dabei hilft, diese zu bewältigen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Welche Painpoints siehst du aktuell bei vielen Firmen?
Der Georg und ich, we go way back, ja. Georg hat ein fantastisches Startup im Bereich Kultur, daher macht die Frage natürlich total Sinn. Aus meiner Sicht im Thema Kultur fehlen in vielen Organisationen ein authentisches Leadership, ja. Man möge sagen, Kultur ist multidimensional geprägt, es kommt von bottom up, es kommt von top down, aber ohne ein authentisches, offenes, vertrauensvolles Leadership ist es aus meiner Sicht schwierig, eine authentische, vertrauensvolle, psychologically sichere Kultur zu gestalten. Ja, damit verbunden natürlich dann auch das Vertrauen der Belegschaft in Leadership. Ja, ist ganz, ganz fair. Oft fühlen sich MitarbeiterInnen aber auch nicht sicher, bestimmte Themen anzusprechen. Ja, dieses Element der Psychological Safety ist ein wahnsinnig wichtiges Element, um Kulturen wirklich nachhaltig gestalten zu können. Menschen, die über Dinge sprechen können, die von Fehlern lernen können, die Fehler machen können, aus Problemen Opportunities zu ziehen. Das ist, glaube ich, einer der Punkte. Ja, viele dieser menschlichen Perspektiven werden einfach nicht oder erst zu spät adressiert, weil wir uns immer erst auf Systeme, Prozesse und ähnliche Dinge fokussieren. Ja, auf vielen Unternehmen aus meiner Sicht fehlt es an Mut. Ja, Mut, neue Dinge auszuprobieren. Mut, Dinge anders als gestern zu machen. Mut, Unbekanntes auszuprobieren. Ja, das Thema Fehler hatte ich schon angesprochen, Fehler zu machen, obwohl diese ja eigentlich da sind, um zu lernen. Mut auf Nachfolgegenerationen auch zu hören. Ja, oft ist es ja wirklich so, wir haben das schon immer so gemacht und lass uns das doch weitermachen. Ist auch eine tolle Kampagne gab im Handelsblatt. Wenn du da mal auf LinkedIn stöberst, was so mit deutschen Unternehmen gerade so passiert und oder anders gemacht werden sollte. Aber wirklich dieses Thema ausprobieren, Neues machen, davon lernen, wenn es mal nicht funktioniert. Auch diese Themen zu fördern, sind aus meiner Sicht zwei Punkte, die einfach fehlen und die essentiell sind, um eine Kultur wirklich auch nachhaltig nach vorne zu bringen. Idealerweise auch unter Einbindung aller Menschen in der Organisation, die diese Kultur gemeinsam etablieren, fördern, fordern, gestalten und so weiter sollen.
Das klingt auf jeden Fall total sinnvoll. Damit hast du ja eigentlich auch die zweite Frage schon direkt beantwortet. Wie muss eine Unternehmens- und Teamkultur aussehen, um diese zu bewältigen? Man muss ja die Freiheit haben zu lernen und Fehler zu machen zum Beispiel. Gibt es noch weitere Aspekte, die bei einer Kultur in einem Unternehmen wichtig sind, damit eben aktuelle Herausforderungen, zum Beispiel zu wenig Innovationsgeist, zu wenig Mut bewerkstelligt werden können?
Also ich glaube, du brauchst Teams, vor allem. Und damit arbeiten wir ja gern und auch regelmäßig in unseren Projekten. High-Performing-Teams sind letztendlich Schnellboote, ja, Speedboats in Unternehmen, Leuchttürme, die Unternehmenskulturen mit zukunftsorientierten Verhaltensweisen, manchmal schneller als man denkt, wirklich umgestalten und zukunftsfähig machen können. Das wirklich auf Teams zu fokussieren, zu schauen, wo liegen meine Innovationskräfte und wie nutze ich diese Hebel, um die gesamte Kultur nachhaltig auszuprägen, um genau diese Herausforderungen zu bewältigen. Ja, Leadership muss natürlich entsprechend offen sein, sich ändern zu wollen, ändern zu können. Du brauchst Nachfolgegenerationen auch auf der Leadership-Ebene, ja, die einfach einen frischen Wind da reinbringen, die neue Denkweisen anstoßen, die somit auch dann alle anderen Nachfolgegenerationen inspirieren, in diese Leadership-Rolle hochklettern zu wollen. Ja, also ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass Kultur wirklich der Nährboden für Veränderung ist, der Nährboden, auf dem Neues wachsen kann und gedeihen kann, aber auch ein Boden, dass wenn er nicht gepflegt wird, dass der Samen dann halt eingeht. Ja, deswegen, es ist schlichtweg der Hebel für Veränderung und es startet mit jeder einzelnen Person, denn jede einzelne Person trägt zu diesem Team, zu einem Bereich, zu einer Unternehmenskultur bei.
Sehr schön, dass du auch nochmal dargestellt hast, bildlich, dass auch jeder Einzelne dazu beitragen kann. Wenn du jetzt zum Kunden gehst, zur Kundin gehst, die nach Unterstützung gerufen hat, ist das dann tatsächlich auch so, dass da dieses Umfeld auch offen ist für Veränderungen, oder musst du da auch ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, damit eben diese Veränderungen auch eingegangen werden?
Wenn der Kunde mich gerufen hat, dann ist der Kunde, glaube ich, offen dafür. Mhm. Aber natürlich, ich hatte heute früh auch erst ein Gespräch mit einem neuen Kollegen von mir. Oft ist der Kunde nicht offen, aber oft ist unser interner Kunde auch nicht offen, die Themen, die eher diese menschlichen Themen sind, zu unserem externen Kunden zu bringen. Eigentlich ist es ein kompletter No-Brainer, dass, wenn es in Transformationen darum geht, Systeme zu implementieren, Organisationsstrukturen zu ändern, Fachbereiche von links nach rechts zu krempeln, dass es da Menschen gibt, die davon betroffen sind, die, wenn berücksichtigt, der Hebel zum Erfolg sein können. Aber again, oft ist das nicht der erste Fokus. Oft schauen wir erst aufs System, auf den Prozess, auf alles andere rund um den Mensch und erwarten, dass der Mensch dann einfach mitzieht. Das heißt, es ist oft noch sehr stark an mir gelegen, Überzeugungsarbeit zu leisten, warum wir denn neben diesen anderen Dingen, die ich jetzt schon erwähnt habe, unbedingt gleich von Anfang an auch auf den Mensch schauen müssen, als Hebel zum Erfolg und als Hebel für Potenzial, Optimierung und eigentlich auch Schnelligkeit. Ja, Schnelligkeit in Transformationen kommt durch uns, kommt durch die, die Bock haben, sich zu verändern, durch die, die Lust haben, mitzumachen, durch die, die Ideen einbringen, an die vielleicht die ein Programm gestaltet haben, noch gar nicht gedacht haben. Ja, die Power dieser menschlichen Masse zu nutzen, um Transformation und Veränderung anzustoßen, komplett unterschätzt, muss geändert werden. Das ist absolut meine Mission und die Mission unserer Change-Teams, das auch zu tun, sowohl intern als auch extern.
Ja, das glaube ich sofort. Das Stichwort Unternehmenskultur gehört ja neben vielen anderen zum Universum des Themas des großen ganzen Future of Work. Und du stehst ja bei uns wie fast keine andere für dieses Thema Future of Work. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, worauf es dich für dich beim Arbeiten der Zukunft ankommt?
Beim Arbeiten der Zukunft kommt es für mich vor allem darauf an, multidimensional zu arbeiten. Future of Work ist ja nicht nur, wie arbeite ich heute oder morgen an meinem Laptop. Ne? Future of Work ist, welche Skills brauche ich? Wie muss ich Leadership entwickeln? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Wie sieht eigentlich die Workforce, also die gesamte Belegschaft eines Unternehmens aus? Was ist unser Purpose? Ja, wohin wollen wir eigentlich? Welche Werte prägen uns, um dahin zu kommen, geäußert durch Verhaltensweisen? Also es ist ein wahnsinnig multidimensionales Thema, was, wenn nur aus einer Perspektive betrachtet, auch nicht das ganze Potenzial hebt. Und für mich, für Future of Work, ist es vor allem breit zu denken, neu zu denken. Natürlich nicht alles, was schon besteht, einfach so in die Ecke zu stellen, weil es besteht wahnsinnig viel Gutes. Ja, und es ist natürlich auch dann die Kunst zu sagen, worauf baue ich auf? Was nehme ich mit in die Zukunft der Arbeit, in die Arbeit der Zukunft? Und wo muss ich vielleicht welche Stellschrauben drehen, um Dinge neu zu gestalten oder auch neue Elemente reinzubringen? Ja, es ist nicht raus mit alt, rein mit neu, sondern diese Kombination zu finden, wo ich mich wie enablen, wo ich wie innovativ, wo ich mich einfach transformieren muss, um als Individuum, als Team, als Organisation in einem sich stetig wandelnden Markt zukunftsfähig zu sein. Und es ist auch nicht, als wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt zukunftsfähig, dass ich dann aufhören kann, denn der Wandel hört ja nicht auf. Ja, es werden immer wieder neue Themen kommen. Das heißt, diese stetige Wandlungsfähigkeit ist eigentlich das, was unsere Zukunft sichert.
Vielen Dank, dass du das nochmal so dargelegt hast, dass es eben nicht nur ein Buzzword ist für ja modernes digitales Arbeiten am Laptop, sondern so viele, wenn nicht sogar fast alle Aspekte der Arbeitswelt betrifft. Unter anderem ja auch das Thema Führung. Und da kommen wir schon zur nächsten Hörerinnenfrage. Die Rebecca interessiert sich nämlich dafür, wie du deine Teammitglieder dabei unterstützt, ihre Kernkompetenzen, falls nötig, zu finden und auszubauen.
Ich liebe die Frage. Ich kenne die Rebecca auch. Die Rebecca ist eine sehr ambitionierte und super kompetente Persönlichkeit, die ihren Weg bei PwC findet. Wie helfe ich meinen Teams oder meinen Mentees, meinen Teammitgliedern oder Menschen, die einfach sagen, Katja, ich brauche deinen Rat? Ich sage eigentlich immer, startet mit dir. Ja, ich bin nicht die Person, die dir sagen wird, wo deine Kernkompetenz liegt. Ich bin nicht die Person, die dir sagen wird, was du tun sollst oder wo deine Ambitionen liegen sollten. Die Reise startet mit dir. Wo siehst du dich? Was willst du? Wo sind deine Stärken? Welche Themen interessieren dich? Was treibt dich? Wo sind deine Entwicklungsfelder? Und wie kann ich dir helfen, dieses ganze Bild mal zu malen? Ja, wir nutzen da natürlich digitale Tools, um mal alles auf eine Landkarte zu legen und dann zu sortieren, zu priorisieren, zu schauen, wo starten wir? Das ist tiefe Arbeit an sich selbst, ja, herauszufinden. Und wir arbeiten nicht gerne an uns selbst. Wir arbeiten viel lieber an anderen Menschen oder an anderen Themen. An uns selbst zu arbeiten ist furchtbar schwer. Aber du musst an dir selbst arbeiten, gerne mit einem Sparringspartner, um herauszufinden, auch so ein bisschen Guidance zu bekommen, wo starte ich eigentlich, wo lege ich meinen Fokus, wen brauche ich vielleicht noch dafür, welche Lernelemente sind mir hilfreich, wo kriege ich Feedback her, gebe ich dir Feedback, holst du es dir informell von Menschen, mit denen du zu tun hast, bekommst du es formell auf einem Projekt, bekommst du es von Kunden. Also es sind ganz viele unterschiedliche Elemente, die da zusammenfließen. Aber vor allem ist es Arbeit am Mensch. Und ich spreche eigentlich mit jedem meiner Menschen mindestens einmal in der Woche. Nicht nur zu projektbezogenen Themen, aber wirklich auch Coaching, Sparring, um genau diese Reise über einen Zeitraum auch mit Zielen, mit einer Sprintarbeit. Woran arbeiten wir die nächsten 4 Wochen? Was brauchst du? Woran arbeiten wir längerfristig? Gemeinsam zu machen, ja, startet mit dir und ich begleite und gebe ein bisschen Guidance und vielleicht ein paar Impulse, aber auch nicht nur von mir, ja, oft sind das ist eine ganze, it takes a village, ja, ist immer so ein witziger Satz, es braucht einfach mehr als nur 2 Personen, um die Entwicklungsreise einer Person zu gestalten, es braucht viele informelle Mentoren, es braucht Guidance-Geber, es braucht auch Inspiration, ja, jemanden, zu dem ich hochschauen kann und sage, wow, da will ich hin, das wollte ich schon immer mal können und dieses Thema auch vernetzen, wen brauchst du eigentlich noch dafür, gemeinsam zu eruieren, Türen zu öffnen, hilft auch dabei, meine eigenen Stärken, meine eigenen Entwicklungsfelder, das, worin ich gut bin und das, was ich eigentlich noch lernen möchte, zu identifizieren und dann zu bearbeiten.
Das finde ich total schön und spannend, dass du wirklich ganz klar sagst, dass du dass auch was vom Mitarbeitenden kommen muss am Thema Weiterentwicklung. Also nicht nur alles bei dir liegt bei der Führungskraft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich bedeutet das eben auch Wertschätzung, dass klar ist, ich kann selbst hier beitragen, ich kann selbst auch gewisse Dinge steuern und habe auch eine gewisse Verantwortung im Team, ob jetzt eine kleine Verantwortung oder eine große Verantwortung. Aber ich arbeite mit dir oder mit anderen KollegInnen gemeinsam daran, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und eben auch meine Themen.
Ja, ich liebe das, Wertschätzung. Ich glaube, da sind wir zu dünn mit. Ja, wir müssen eigentlich viel, viel regelmäßiger wertschätzen. Wertschätzen heißt nicht, ich gebe dir mal irgendwie einen Präsentkorb. Ne? Wertschätzen heißt Danke sagen. Wertschätzen heißt, oh, das hast du gut gemacht. Oh, ich habe diese Session mit dir total genossen, weil wir haben ganz, ganz viel gebrainstormt und wir sind mit einem fantastischen Produkt aus dieser Session gekommen. Wertschätzung ist auch einfach auch bei einer Person sein und durch Probleme gemeinsam zu gehen, an der Seite einer Person zu sein, diese entsprechend zu schätzen. Ja, es ist ja nicht nur, ich gebe einen Wert zurück, sondern wirklich, ich bin bei dir, ich begleite dich mit und ich schätze dich für deine Efforts und du schätzt mich für meine ebenso. Das ist für mich auch Wertschätzung.
Das würde ich auch zu 100% so unterschreiben. Du hast ja jetzt schon ziemlich deutlich gemacht, was einen guten Führungsstil für dich ausmacht oder zumindest deinen Führungsstil. Eben das Menschliche in den Fokus zu stellen, gut zu kommunizieren, die Menschen abzuholen und wertzuschätzen. Wer hat dich denn eigentlich, das möchte nämlich auch unsere Hörerin Artje wissen, zu diesem Führungsstil inspiriert?
Meine liebe Artje, Führung ist ein absolutes Leidenschaftsthema für mich und war es nicht immer, aber es ist geworden, weil ich auch schlechte Führung erlebt habe. Und du dann sofort merkst, wow, also so will ich das auf keinen Fall machen und ich möchte auch nicht, dass andere Personen diese Art von Führungsstil erleben. Ja, ich hatte, und es kommt immer zurück zu meiner Zeit in den USA, ich hatte immer fantastische PartnerInnen, die mich immer maximal gefördert und gefordert. Ja, ich glaube, die Kombination macht es und die Balance macht es. Ich haben, die ihre Kunden authentisch, ehrlich, offen, mit höchster Kompetenz, aber immer mit Fokus auf Relationships betreut haben. Ja, es ging nicht darum, wie viel kann ich dir verkaufen. Es geht darum, was brauchst du und wie kann ich dir helfen? Und wenn ich es nicht bin, wie kann ich dir die Person an die Hand geben, die dir helfen kann? Ja, die immer mich und ihre Teams und letztendlich auch dann auch meine Teams an die erste Stelle gestellt haben, weil dann alles andere eigentlich von selbst läuft. Ja, ich glaube, wir vergessen, und es geht so ein bisschen in Hand mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Mensch und der Mitarbeiter zufrieden ist, dann läuft alles andere von allein. Da muss ich keine Zahlen pushen, da muss ich auch niemandem sagen, was er eigentlich zu tun hat, weil dann kommt diese Motivation von innen heraus. Und so versuche ich auch zu führen, ja, einfach Menschen zu inspirieren mit mir. Ich kann auch nur ich sein, ja, alle anderen sind halt andere. Aber eine Vision zu geben, authentisch zu sein, ich zu sein, zu sagen, wenn ich irgendwas auch nicht kann oder wenn irgendwas Mist läuft, dann sagen wir das genauso. Aber mich zu geben und dann auch entsprechend zurück zu fordern, aber andere zu fördern. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Kunden nennen mich oft ihre Muse, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja
sehr schön.
Total herrlich, weil da mache ich auch nichts weiter Besonderes. Ja, ich bin Katja und ich sage, was ich tue und ich tue, was ich sage. Und das ist auch so ein Kernelement einfach von Leadership, dieses vertrauensvolle Walking the Talk. Aber, und das hat Blair Shepherd jetzt vor kurzer Zeit gesagt, ja, you need to speak the truth, aber in a savvy way. Ja, dieses... Als Führungskraft ist es ja nicht nur, dass du es allen kuschelig machst, sondern entsprechend auch klare Erwartungen zu geben, ja, diese zu setzen, Dinge zurückzufordern, aber einfach Personen nicht allein zu lassen. Darum geht's mir. Und zu wissen, dass jeder immer jederzeit zu mir kommen kann. Meine Tür oder meine Fittiche sind immer offen, ja, wenn irgendwas ist, ich bin da und einfach mit einer ganz klaren Stimme und einer ganz starken Authentizität zu führen.
Ja, das Thema Authentizität, das ist mir auch gerade eingefallen, während ich dir zugehört habe. Also kann man, glaube ich, festhalten, dass es eine Mischung ist. Dich haben viele Führungskräfte, vor allem in den USA, inspiriert, aber viel kommt, glaube ich, auch von dir selbst, wie du selbst geführt werden würdest, wie du selbst auch nicht geführt werden würdest. Und das ist dann wahrscheinlich am Ende des Tages einfach dein Führungsstil.
Ja, und nicht jeder möchte gleich geführt werden. Und again, da ist dieses Maßschneider. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, na, es kommt aus der Kommunikation, es ist aber das gleiche auch mit der Führung. Nicht jeder braucht den gleichen Führungsstil. Es ist wieder daran gelegen, herauszufinden, was braucht mein Gegenüber? Wie viel davon kann von mir als Führungsperson kommen? Oder was braucht die Person vielleicht von einer anderen Führungsperson? Ja, auch nicht zu schade zu sein, andere Persönlichkeiten mit einzubeziehen, um zu führen. Eine Führungskraft ist eigentlich kein Individuum. Du brauchst ein Team, brauchst eine Führungsmannschaft und aber auch Nachfolgegenerationen, die genauso auch auf ihren Ebenen führen können. Ja, führen kommt nicht nur von oben. Jeder, wenn er es möchte, kann führen in ihrem oder seinem Wirkungskreis.
Dazu fällt mir ein, dass wir bei PwC ja für EinsteigerInnen ein Training haben, das sich selbst und andere führen nennt. Und das kommt wahrscheinlich dann auch daher, dass man sich ein Stück weit auch selbst führen kann und muss. Auf die Gefahr hin, Katja, dass du diese Frage schon circa 246 Mal gestellt bekommen hast in deinem Leben. Aber ich muss es einfach wissen. Denkst du, dass du als Frau anders führst als ein männlicher Chef?
Ich führe als Katja anders als andere, weil ich möchte es nicht geschlechtsabhängig gestalten, weil ich einfach nicht daran glaube. Ja, ich glaube, wir sind alle Individuen in dem Sinn, dass wir unsere eigenen persönlichen Traits, unsere DNA, das, was uns geprägt hat, unsere Erfahrung, das, worauf wir Bock haben, das, was uns inspiriert und ambitioniert, in dieses Wie führe ich reinbringen. Und ich kenne sowohl ganz fantastische weibliche als auch männliche als auch diverse Führungskräfte. Es startet damit, dass du ein Interesse am Mensch haben solltest. Aus meiner Perspektive prägt das menschliches Führen. Es gibt unterschiedliche Führungsarten. Wir haben fachliche Leader und wir haben menschliche Leader und wir haben natürlich strategische Leader. Aber wenn du Menschen führen möchtest, effektiv, mit Spaß, müsstest du ein Interesse am Mensch mitbringen.
Also kann man, glaube ich, festhalten, dass das Geschlecht vielleicht ein Aspekt ist, aber auf jeden Fall nicht das Wichtigste beim Thema Führung.
Meine Perspektive, sicherlich gibt es ja ganz viele Stimmen, die das potenziell anders sehen, aber so sehe ich's.
Alles klar. Nee, ist ja auch total legitim. Nichtsdestotrotz haben wir total viele Fragen reinbekommen, die sich um das Thema Empowerment von Frauen drehen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein Follower oder auch eine Followerin unseres Instagram-Kanals hat zum Beispiel gefragt, ob du ganz allgemein Tipps hast für Frauen, die Karriere machen wollen.
Ich finde die Frage toll und ich finde die Frage auch schwierig, denn sie ist sehr, sehr breit. Ein Tipp, den ich dir, die du die Frage gestellt hast, mitgeben möchte, ist: finde, suche, definiere für dich SponsorInnen. Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn wir jetzt mal auf PwC Deutschland schauen, dass du Menschen hast, die für dich sprechen die dir helfen, deinen Weg zu finden, die aber nicht nur warme Worte sprechen, sondern diesen Worten auch Taten folgen lassen, die dir somit dann helfen, Türen zu öffnen, durch die du dann natürlich gehst. Aber dieses Thema des, ich brauche einen Sponsor oder SponsorInnen, die auch gut über mich sprechen, ja, gut zu meiner Person zu sprechen sind, mit denen ich natürlich vielleicht auch regelmäßig arbeite, denn sie müssen mich ja auch kennen, aber die auch gegenüber anderen Persönlichkeiten in Leadership-Ebenen etwas zu mir sagen können, für mich einstehen können, mich in diese Gespräche mit reinholen können, ist das Thema SponsorInnen, vor allem bei PwC Deutschland, aus meiner Erfahrung, ist ein super, super wichtiges. Du musst dir aber auch ganz klar sein, was du eigentlich erreichen möchtest, ja, und dafür brauchst du, again, die Reise, die mit dir selbst startet, herauszufinden, was bist du eigentlich, wo willst du hin, wo soll deine Reise hingehen? Da brauchst du ein bisschen Klarheit zu und eine Person, die das mit dir ausarbeitet, ja. Ich würde sagen, und es kam ja noch eine andere Frage rein, die wir bestimmt auch gleich noch durchgehen, dieses Thema Systeme, die existieren, lass dich davon einfach nicht irritieren, ja. Finde deinen Weg, probier ihn aus, wenn er nicht funktioniert, schlag einen neuen ein. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist die perfekte Überleitung, weil das nämlich direkt die nächste Frage gewesen wäre, die ich jetzt auf dem Zettel genau stehen habe. Und zwar hat ja eine Kollegin von PwC Deutschland gefragt, wie sich unsere Anreiz- und Beförderungssysteme und auf die Systeme willst du ja auch gerade hinaus ändern müssen, um Frauen, die Kind und Karriere wollen, attraktiver zu werden.
Liebe Bianca, ich danke dir auch für deine Frage. Ich habe über die Frage auch ein bisschen nachgedacht und habe so ein bisschen gespaltene Meinungen in mir selbst tatsächlich dazu, ja. Denn ich glaube, dass es hier weniger um das System geht, eher darum, dass es effektiver genutzt werden muss, ja. Warum sage ich das? Ich glaube, Systeme zu ändern dauert einfach ewig lange. Und wenn wir darauf warten wollen, glaube ich, dauert das. Das dauert einfach zu lange. Du wirst den Impact davon nicht schnell genug merken. Was natürlich dann bedeutet, Talente gehen und die suchen sich einfach was anderes, ja. Ich glaube, es geht eher darum, diese Systeme, die existieren, ohne Bias zu nutzen, ja, ohne so zu tun, als wüssten wir, was unsere MitarbeiterInnen wollen, ohne es wirklich zu wissen, ja, wirklich auf MitarbeiterInnen eingehen, zu verstehen, wonach suchst du denn und wie können wir bestehende Rahmenbedingungen entsprechend nutzen, um das für dich zu ermöglichen, um unterschiedlichste Modelle einfach einzusetzen, um dir deinen Karrierepfad, den du dir wünschst, wo du auch was geben willst, unter unterschiedlichsten Rahmenbedingungen einfach zu ermöglichen. Ja, es geht hier auch nicht nur um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere bei Frauen. Es geht einfach viel mehr darum, dass Anreiz- und Beförderungssysteme, klar, grundlegend überholt werden müssen und zukunftsfähig gemacht werden müssen. Aber das passiert halt nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, welche iterativen Schritte, lass uns mal so formulieren, wir nutzen können. Ja, wir arbeiten ja gerne agil, ne? Also was kann ich denn schneller als später umsetzen? Na, ein Beispiel, regelmäßigere Beförderungszyklen, ja. Es gibt natürlich diese große Welle zu sagen, wir befördern nicht nur einmal im Jahr. Ja, yeah, of course. Auch andere PwC-Netzwerkfirmen befördern nicht nur einmal im Jahr. Ja, du musst einfach regelmäßiger befördern. Du brauchst doch, glaube ich, andere Rewards, um jetzt mal im Thema Anreiz verlockender zu machen oder einfach unterschiedliche Bedürfnisse anzusprechen. Ja, Vergütung ist ja das eine. Aber es gibt ja ganz verschiedene Perspektiven zu Rewards, ja, in den Staaten damals noch, und das ist vor über 13 Jahren, wahrscheinlich länger noch her, gab es Rewards-Programme, wenn ich regelmäßig zum Arzt gehe, ne, wenn ich meinen eigenen Becher mit auf die Arbeit bringe und um da meinen Carbon Footprint zu reduzieren, wenn ich mit anderen Leuten carpoole, um einfach nachhaltiger arbeiten zu können, ja, ich regelmäßig Sport mache, um mich fit zu halten, Mobilitätsbudgets oder, also es wirklich nochmal ganz klar für HR herauszudefinieren, welche Anreize brauchen denn eigentlich MitarbeiterInnen? Nicht nur, was kaspern wir auf der obersten Ebene aus, sorry for the term, aber wonach suchen denn eigentlich unsere MitarbeiterInnen, um PwC Deutschland als attraktiven Arbeitgeber, nicht nur ich arbeite flex oder ich arbeite weniger am Tag, aber ich kann meine Arbeitszeit irgendwie einteilen, aber welche anderen Rewards gäbe es denn, um dieses übergreifende Paket attraktiver zu gestalten?
Auf jeden Fall.
Ja, und einfach nochmal runterzubrechen, was ist denn dieses Beförderungssystem und welche Variationen davon brauchen wir denn potenziell, je nachdem, wo sich eine Person in ihrem so Lebensstatus gerade befindet. Ja, und da eher Flexibilität ins System zu bringen, anstatt an starren Strukturen festzuhalten, komme was wolle.
Das führt uns ja eigentlich auch schon zu der nächsten Teilfrage der Kollegin. Die hatte nämlich direkt im Anschluss dann noch gefragt, was du denn konkret als Direktorin tust, um solche Systeme zu verändern. Also ist es tatsächlich so, dass du dann auch in einer großen Führungsrunde mal ansprichst, dass wir offenere Systeme benötigen?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Befragungen da auch. Wir werden oft gefragt, welches Feedback wir denn haben, aber dann doch nicht so oft, wie man das vielleicht erhoffen würde. Ich hoffe, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich nochmal mitnehmen würde, auch zu schauen, welche Möglichkeiten wir jetzt haben im Rahmen von Plus One, nicht nur unsere interne Organisationsstruktur entsprechend neu aufzusetzen, sondern wirklich auch diese grundlegenden Prozesse, die damit einhergehen, wie Annual Reviews und ähnliche Sachen auch nochmal zu überholen. Ich weiß, dass es unterschiedliche Working Groups gibt, die sich mit diesen Themen schon beschäftigen, aber dort nochmal Input auch reinzupusten. Aber dafür brauchst du auch nochmal den Input aus der Belegschaft in dem Fall, ja? Mein Input ist da nicht ausreichend. Das heißt, du musst wirklich eine Möglichkeit, eine Plattform schaffen. Ich das nochmal mit zum Jörg Dassel und dem Marc Wintermantel zu schauen, wie bekommst du den Input aus der Belegschaft, ohne dass es ein Wünsch dir was Konzert wird, aber dennoch bestimmte Punkte werden sicherlich regelmäßiger aufkommen als andere und diese in irgendeiner Form nach vorne raus entsprechend zu berücksichtigen in diesen Prozessen, gibt dir dann die Möglichkeit, es maßgeschneiderter zu machen.
Ja, ich bin ganz gespannt, wie es sich bei uns intern auch noch verändern wird in den nächsten Jahren. Katja, du bist ja Führungskraft, das haben wir jetzt schon eingehend besprochen, und auch Mutter von 3 Kindern. Und ich nehme dich als wahnsinnig energiegeladen wahr. Jetzt mal eine ganz offene Frage, die wirklich von mir persönlich kommt. Und ich falle nach einem vollen Tag voller Erwerbs- und Care-Arbeit wirklich einfach abends nur platt aufs Sofa. Woher nimmst du eigentlich deine ganze Energie?
Die ist einfach da, liebe Hanna. Also diese Frage bekomme ich so oft gestellt. Wie machst du das alles? Obwohl ich eigentlich gar nicht so energiegeladen bin. Ich glaube, ich nutze sie einfach effektiv. Mein Mann nennt mich auch so ein bisschen diesen Wirbelsturm. Oft auch die Sonne, um die sich irgendwie alles dreht. Aber das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Analogien, die wir hier fahren. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und wenn ich was mache, mache ich es halt richtig oder mit irgendwie 300% von mir. Es gibt kein irgendwie half-ass, ja. Kann ich nicht. Ich kann nicht Dinge nur so la-la machen. Ich muss sie halt, wenn dann, richtig mit allem von mir. Und ob das jetzt Job, zu Hause oder Arbeit an Katja ist, es muss, wenn dann, richtig gemacht werden. Und so sortiere ich dann auch meine Energie. Ich habe wahnsinnig viel Energie, wenn mir einfach Themen Spaß machen. Ich habe aber auch Themen, die ganz viel Energie von mir saugen, die dann vielleicht nur die halbe Katja bekommen, weil ich meine Energie halt darauf einwenden oder ja, da einsetzen möchte, wo ich den maximalen Impact auch gerne. Ich muss wirksam sein können. Wenn ich merke, dass ich nicht wirksam bin, dann muss ich zurücktreten, reflektieren und schauen, geht meine Energie gerade in das richtige Ziel rein. Ja, das heißt, auch ich arbeite da sehr stark an mir, genau wie ich es von allen meinen Menschen auch erwarte, um meine Energie dann entsprechend einsetzen zu können. Bin ich exhausted? Klar, Hanna, genauso wie du. Also ich sitze auch eigentlich nie am Tag, außer wenn ich jetzt hier mit dir sitze. Sobald ich sitze, ist vorbei bei mir. Also ich muss on the go sein und dann ist mein Energielevel ganz, ganz weit oben. Wenn es einmal runterfährt, geht es nicht mehr hoch.
Verstehe. Und das erleichtert mich auch tatsächlich, dass es dir dann doch manchmal auch so geht. Trotzdem bleibt der Eindruck und der ist ja wahrscheinlich und sehr sicher auch wahr, dass du unglaublich energiegeladen bist. Artje möchte passend dazu wissen, wie du denn konkret deine Zeit einteilst, um diese ganzen Themen bewerkstelligen zu können.
Ja, ich scherze manchmal, dass ich hier so mein eigenes PMO fahre. Ich lebe in meinem Kalender. Alles ist in meinem Kalender. Wirklich. Also wenn es nicht im Kalender ist, existiert es nicht.
Ja, genau.
Ja, das ist wirklich so. Also das sage ich auch Menschen. Es muss in meinen Kalender gehen. Ihr könnt mir auch nicht nur irgendwie eine Art von Chat-Message schicken, weil dann, es muss im Kalender sein. Das sage ich meinem Mann auch. Wenn es nicht, if it doesn't exist in the calendar, it doesn't exist. Ja, meinen Kindern ebenso. Das heißt, danach sortiere ich mich. Ja, natürlich tagsüber Job, aber Kinder müssen auch manchmal sortiert werden. Es braucht Flexibilität. Und klar, ich bin jetzt Director und ich nutze natürlich dann entsprechend auch Flexibilität, um Dinge zu tun, wann sie halt getan werden müssen. Es ist aber auch so, dass ich mich dann manchmal abends einfach nochmal hinsetze, wenn es am Tag nicht allzu produktiv wurde oder ich andere Dinge ein bisschen priorisieren musste. Aber es ist einfach Struktur, Dinge durcharbeiten. Ich rede den ganzen Tag mit ganz vielen tollen Menschen und Das sind aber immer ergebnisreiche Diskussionen, ja. Also ich glaube, nur Calls zu haben, um zu sprechen, das ist auch schön. Aber idealerweise kommt da auch was bei rum. Und nicht alles passt immer unter einen Hut. Ja, das ist auch, ich muss priorisieren, ich muss schauen, worum kümmere ich mich heute, was sind die pressendsten Themen, die heute meine Attention brauchen, und alles andere wird dann halt auch ein bisschen depriorisiert, ja. Ich glaube, diese Sachen zu schauen, wer braucht was, wann am dringendsten und wo setze ich mich dann entsprechend ein, ist einfach auch Teil von Selbststrukturierung. Ja, das ist gar kein großes Hexenwerk. Und wenn andere Dinge dann ein bisschen gepusht werden müssen, dann müssen sie halt gepusht werden. Aber das, was nie gepusht wird, ist meine Familie. Kommt immer zuerst. Zur richtigen Zeit. Und alles andere, ich habe ein fantastisches Team. Ja, es geht ja auch nicht nur um Katja her. Ich habe ein fantastisches Team, tolle Leute, mit denen ich gerne arbeite, die gerne mit mir arbeiten, die entsprechend dann auch ihre Aufgaben und Ownerships haben. Jeder hat seine und ihre Verantwortung. Ja, wie organisiere ich meine Zeit noch? Natürlich ist es maximale Teamarbeit. Mein Mann und ich sind ein tolles Team. Er hält mir den Rücken frei, wenn ich auf Reisen bin. Hat die Mädels, unsere drei Töchter, da stringent organisiert und stellt sicher, dass sie da sind, wo sie sein müssen. Also ohne ihn wäre auch vieles von den Dingen, die ich tue, gar nicht möglich. Daher absolute große, große Kudos an meinen tollen Partner, den ich habe, der mich mit allem, was er hat, unterstützt, und ich ihn natürlich entsprechend auch. Daher, again, Teamarbeit. Und so strukturieren wir uns dann durch die Tage, liebe Hanna.
Das hört sich total spannend an, und ich kann mittlerweile auch verstehen in unserem Gesprächsverlauf, warum dich deine Kundinnen und Kunden als Muse bezeichnen, weil du das tatsächlich gerade auch für mich bist. Also ich nehme hier auch sehr, sehr viel mit. Ja, ich glaube auch, Depriorisierung ist teils einfach nur richtig und auch gesund. Stichwort Gesundheit. Ich glaube, du legst ja schon Wert auf einen gesunden Lebenswandel. Aber gibt es denn auch Dinge, die vielleicht etwas ungesund sind, bei denen du absolut nicht Nein sagen kannst?
Du beziehst dich jetzt hier auf Essen, oder worum geht's jetzt genau?
Unter anderem.
Ich trinke zu viel Kaffee, aber die, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein absoluter Coffee-Snob bin und ich nur das Gute dann auch trinke. Also ein guter, leckerer Kaffee, auf den sage ich, das sage ich nie nein. Also ein Kaffee im Tower bin ich immer zu haben, aber nicht im Tower, sondern im Café unten hinten. Das ist echt eine schwierige Frage, Hanna. Ich mache extrem viel Sport. Seitdem ich letztes Jahr Altitude gehostet hatte, hat sich bei mir so ein Schalter im Knopf gelegt und ich habe mich ein bisschen mehr wieder auf mich fokussiert, sodass ich seit letztem Juni jeden Tag Sport mache, egal welche Uhrzeit, auch noch nachts 22:30. Und auch meine schweren Hanteln oder Kettlebells mit auf die Reise gehen. Die Nora lacht jetzt, wenn sie hört, und die Lisa auch, denn das ist wirklich so. Meine Kunden den lachen da auch. Habe ich Reise mit Gewichten im Koffer? Pizza geht immer, Hanna. Ja, also Pizza oder leckeres veganes Eis mit Schokosoße geht total. Muss ein bisschen mehr Sport machen dann, aber passt.
Hört sich gut an. Wie bist du denn mit der Ernährung und dem Lebensmittelangebot in den USA klargekommen?
Ich habe damals auch anders gegessen, glaube ich, Hanna.
Okay.
Nein, also wir waren schon immer sehr, und das ist auch, warum meine Töchter lieber zum Obstmann gehen, als dass sie teilweise dann doch zum Pizzaladen gehen, eine sehr ausgewogene Gemüse- und obstreiche Kost bei uns hier zu Hause in den USA. Und mein Mann ist gerade erst mit zwei unserer Töchter, ich habe ja drei, aus den USA zurückgekommen, wo dann auch jeder Fast-Food-Drive-Thru einmal genossen wurde. Aber das machst du dann halt, ja, weil das fantastisch ist und total lecker und du dann erst die Nachwirkung später merkst. Alles in Balance, Hanna, ja. Ich meine, du hast halt dort von allem etwas und dann nimmst du halt auch von allem etwas, musst dann entsprechend aber auch den Sport nachziehen. Und anders ist es nicht hier, ja. Ich glaube, du hast doch hier in Deutschland ausreichend, in Anführungsstrichen, ungesunde Kost. Alles in Balance.
Alles in Balance ist, glaube ich, generell ein gutes Motto. Ja, ich finde es einfach total klasse, wie unser Gespräch sich entwickelt hat. Ja, auch dank der vielen HörerInnen-Fragen, die wir so reinbekommen haben. Wir sind jetzt fast am Ende der Folge angekommen, aber wir haben tatsächlich noch Zeit für zwei letzte HörerInnen-Fragen. Einmal von Rebecca. Die interessiert es nämlich, welche Tipps du deinem Ich zu Beginn deiner Karriere aus heutiger Sicht geben würdest.
Ich musste über die Frage schmunzeln, als ich sie gesehen habe, denn die Frage ist echt super. Und da habe ich auch reflektiert, denn das, was ich meinem Ich zu Beginn meiner Karriere aus heutiger Sicht geben würde, ist, leg deine US-Partnerkarriere nicht auf Eis, sondern geh nach dem Secondment zurück und werde Partnerin und mach dann die ganzen Leidenschaftsthemen, die du vorantreiben willst. Denn das ist auf jeden Fall so ein 2020 Hindsight Thema, was mich regelmäßig nagt, weil ich auch merke, dass ich das hätte tun sollen, um dann dort Partnerin zu werden und dann na, diese ganzen anderen Themen, die mich reizen, noch viel wirksamer zu tun. Ich glaube, ich würde meinem Ich auch sagen, dann nutze die Zeit in New York noch mehr, um Netzwerken zu betreiben und genieße das noch mehr und auch arbeite noch internationaler. Ich habe ja in den USA auch immer, weil ich deutschsprachig war, sehr viele deutsche Kunden auch betreut und natürlich auch sehr viele internationale große Automotive und Real Estate und dann auch in New York sehr viele Financial Services Kunden betreut, aber geh nach Australien oder geh noch in ein anderes Land, ja. Ich meine, es ist nie zu spät, nochmal woanders hinzugehen. Aber wirklich sei da, wo du bist und nutze das maximal aus, ja. Nicht schon immer dann gleich an den nächsten Schritt zu denken und zu sagen, okay, what's next? Sondern wirklich dort zu sein, es maximal auszureizen und jeden Moment komplett zu genießen, bevor du dann den nächsten Schritt machst.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und Mareikes Frage stelle ich dir jetzt mal, weil sie so schön ist, exakt so, wie sie bei uns reingekommen ist. Liebe Katja, was ist dein ganz persönlicher Purpose, für den du jeden Morgen aufstehst?
Mit einem Smiley hinten dran, denn die hat sie mir auch schon mal gestellt, die Frage. Mein Motto, und ich habe auch oben in einem unserer Zimmer meiner Töchter hängen, so ein Bild, das heißt Dream Big, Little One. Parallel daneben stehend, you can do anything you put your mind to, ja. Nichts kann dich halten. Mach einfach dein Ding. Unmögliches möglich machen. Impact schaffen, wirksam sein. Wenn ich jeden Tag wirksam sein kann für eine Person, dann habe ich meinen Purpose erreicht. Wenn ich für noch mehr Persönlichkeiten und für mich selbst und für Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin, wirksam sein kann, noch besser. Ja, aber dieses, du bist eigentlich unstoppable, wenn du bist. Du kannst alles, wenn du sagst, dass du das tun möchtest. Nicht, weil du das tun wirst, was andere tun, sondern weil du das tun willst, was du tun möchtest und wo du wirksam sein willst und wo du dich verwirklicht sehen möchtest. Und tu genau das, ja. Träume groß, lass dich nicht einschränken, lass dir nicht von anderen sagen, dass du irgendwas nicht kannst, und du kannst alles machen.
Sehr schön. Katja, du warst mein absoluter Wunschgast für Versprochen und es hat mich sehr gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich habe mir schon gedacht, dass unser Gespräch richtig, richtig cool werden würde und das hat sich hier und heute auf jeden Fall bewahrheitet. Bevor wir zum Schlusswort kommen, möchte ich mich bei unserer treuen Community für die vielen spannenden Fragen bedanken. Danke, dass ihr diese Folge mitgestaltet habt. Das war ein sehr tolles Erlebnis, sowohl für mich, und ich guck mal in deine Richtung, als auch für dich, glaube ich, liebe Katja. Die Idee kam ja von dir. So, jetzt aber, wie immer bei Versprochen, gehört das Schlusswort dir.
Ich fand die Serie voll toll. Danke, dass ihr mich inspiriert habt, auch bei mir um die Ecke zu denken. Mein Schlusswort ist genau das, was ich auch gerade unterm Purpose gesagt habe. Just do it. Ja, crush it jeden Tag. Sei du. Bring dich zu 100% überall dahin, wo du hingehst und in alles, was du tust. Und dann bist du auch unstoppable. Und das ist mein Schlusswort.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.